NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zu diesen Themen. G7-Außenminister suchen Lösung für Syrien. Doppelter Peter. Kanzleramtsminister Peter Altmaier managt zusätzlich den Bundestagswahlkampf der CDU. Dazu Bericht und Kommentar. Die Atommacht Nordkorea ist wieder im Visier der internationalen Diplomatie. Die Steuer- und Abgabenlast in Deutschland auf einem Spitzenniveau. Und das neue Jahrbuch Sucht. Danach nimmt die Medikamentenabhängigkeit zu. Und die Mieten für Studierende in Deutschland sind auf Rekordniveau. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. 2 Tage lang berieten im italienischen Lucca die Außenminister der G7 über eine diplomatische Strategie zur Beendigung des Bürgerkriegs in Syrien. Nach ihrer Ansicht spielt Russland dabei eine Schlüsselrolle, doch zur Vorbedingung machten die Außenminister einen Bruch Moskaus mit dem syrischen Diktator Bashar al-Assad. Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Am Ende dieses Gipfels richten sich die Sorgen aller auf den, der nicht mit am Tisch saß. Russland ist entscheidend bei der Lösung der Syrien-Krise und Syrien war das bestimmende Thema beim Treffen der G7-Außenminister. Zwar wurden in der 30-seitigen Abschlusserklärung alle möglichen Themen angeschnitten, doch Syrien hat diesem Gipfel seine besondere Dringlichkeit gegeben. Immerhin, selbst der US-Außenminister hat den Gesprächsfaden aufgenommen. Rex Tillerson ist gleich nach dem Gipfel nach Moskau geflogen. Dort will er versuchen, Russland einzubinden. Doch klar ist auch, die Zukunft Syriens ist eine Zukunft ohne Bashar al-Assad. Darüber waren sich die 7 Außenminister einig. Und das ist für Rex Tillerson auch eine Bedingung an Russland.
Russia has really aligned itself with the Assad regime.
Russland hat sich mit dem Assad-Regime, dem Iran und Hisbollah verbündet. Aber ist das ein langfristiges Bündnis, das Russlands Interessen dient? Oder will sich Russland nicht lieber wieder mit den Vereinigten Staaten und anderen westlichen Staaten und Staaten aus dem Mittleren Osten zusammenschließen, die versuchen, die Syrien-Krise zu lösen? Wir wollen das Leiden der Menschen beenden. Wir wollen eine sichere, stabile Zukunft für Syrien. Russland kann ein Teil dieser Zukunft sein.
And so Russia can be a part of that future.
Auch darüber, wie diese Zukunft kommen soll, gibt es gemeinsame Vorstellungen. Jedenfalls nicht durch eine weitere Eskalation der militärischen Gewalt. Auch das stand ja noch vor wenigen Tagen zu befürchten. Nach einem Giftgasangriff, mutmaßlich durch Assad-Truppen im Nordwesten Syriens mit vielen Toten und nach einem Militärschlag infolgedessen durch US-Truppen auf einem syrischen Militärsturzpunkt. Aber die Außenminister der G7 und damit auch Rex Tillerson aus den USA sind sich einig, der Weg in eine friedliche Zukunft Syriens muss ein politischer Prozess sein. Am Morgen waren die Minister aus der Türkei und Jordaniens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabiens und Katar zur G7-Runde gestoßen. Das kurze Treffen sollte bedeuten, die Probleme müssen auch in der Region gelöst werden, aber man will an einem Strang ziehen. Es stimmt, wichtige Akteure wie eben Russland oder zum Beispiel auch der Iran saßen nicht mit am Tisch. Eine friedliche Zukunft Syriens ist in weiter Ferne. Und trotzdem war der Ton am Ende so etwas wie Erleichterung. Denn vorbei scheinen die schrillen America-First-Töne der ersten Wochen unter Donald Trump. Die USA haben außenpolitisch eine 180-Grad-Wende vollzogen und verstehen sich nun offenbar wieder als Ordnungsmacht. Den deutschen Außenminister Sigmar Gabriel freut's.
Es gab natürlich die Sorge der militärischen Eskalation. Heute ist und gestern ist hier absolut klar geworden, dass Amerika ein Interesse daran hat, den politischen Prozess voranzubringen und sich dort aktiv einbringen will. Das ist, glaube ich, für alle Seiten eine gute Nachricht. Und deshalb hat der amerikanische Außenminister hier auch für diese Idee, für den politischen Prozess in Russland zu werben, Angebote zu machen, aber auch zu hören, was sind die Interessen Russlands dabei, sehr viel Unterstützung bekommen.
Nach Deutschland. Kanzleramtsminister Peter Altmaier soll bis zur Bundestagswahl von einem eigenen Büro in der Berliner Parteizentrale zusätzlich den Wahlkampf der CDU koordinieren. Die Opposition im Bundestag und die FDP kritisieren dies heftig. Auch weil es verfassungsrechtliche Bedenken geben könnte. Dagmar Pepping über eine neue Auseinandersetzung, die dem Vorwahlkampf eine ungeahnte Schärfe gibt.
Die Sozialdemokraten sind alles andere als erfreut über die Doppelrolle von Kanzleramtsminister Altmaier. Das schade der Zusammenarbeit in der Koalition, sagt SPD-Fraktionschef Oppermann. Generalsekretärin Katharina Barley nannte es hochproblematisch, wenn Wahlkampf und zentrale Regierungskoordination miteinander vermengt werden. Auch aus anderen Parteien kommt Kritik. Altmaier könne nicht beide Aufgaben zugleich übernehmen, sagte Linken-Parteichef Bernd Rieksinger. Er forderte eine saubere Ämtertrennung. Für den stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Wolfgang Kubicki heißt das Rücktritt als Kanzleramtschef. Die Verquickung von Regierungsamt und parteipolitischer Betätigung sei insbesondere in Wahlkampfzeiten eklatant verfassungswidrig, so der Jurist Kubicki. Der Staatsrechtler Ulrich Karpen sieht das ähnlich. Die Regierung sei als Staatsorgan dem Gemeinwohl verpflichtet und müsse deshalb eine gewisse Distanz zu Parteien wahrnehmen, so Karpen auf NDR Info.
Ich sehe hier also eine Interessenkollision, die verfassungsrechtlich nicht in Ordnung ist und der Trennung zwischen Parteien und Staat nicht entspricht.
Sollte Altmaier sein Regierungsamt nicht aufgeben, könnte eine andere Partei beim Bundesverfassungsgericht eine Organklage einreichen, so der Staatsrechtler.
Denn wenn hier Wahlwerbung und Wahlkampf und die Aufstellung des Wahlprogrammes ist ein solcher Bestandteil aus der Regierung heraus gemacht wird, ist das eine Beeinträchtigung der Wahlchancen aller anderen Parteien und das ist mit dem Grundgesetz, was in besonderer Weise die Chancengleichheit der Parteien beinhaltet, nicht zu vereinbaren.
Der Politikberater Michael Spreng bezeichnete Altmaiers doppelte Funktion im Deutschlandfunk ebenfalls als höchst problematisch, vor allem aus politischen Gründen.
Denn er ist ja nicht nur Kanzleramtschef, er ist Flüchtlingskoordinator, Geheimdienstkoordinator und er ist das wichtigste Scharnier der Großen Koalition. Also er ist der Mann, der mit der SPD verhandelt.
CDU-Generalsekretär Peter Tauber sei nun mehr Sekretär als General, so Spreng, der 2002 den Wahlkampf von Unionskanzlerkandidat Edmund Stoiber geleitet hatte.
Er wurde ja nicht nur von oben jetzt eingemauert durch Peter Altmaier, sondern von unten durch den neuen Leiter strategische Planung, Joachim Koschnicke, der von Opel zurückkommt. Also er ist gewissermaßen in die Zange genommen.
Angela Merkel stütze sich nur auf einen kleinen Kreis von Vertrauten. Wie Peter Altmaier. Dessen wichtigste Aufgabe, so der Politikberater Spreng, einen Programmentwurf zu schreiben, der möglichst wenig Konfliktpotenzial mit der Schwesterpartei CSU birgt.
Denn eins kann sich die CDU-CSU im Wahlkampf nicht mehr erlauben, neuer Streit.
Der Berliner Parteienforscher Nils Diedrich hält die Kritik an Altmaiers Engagement in der CDU-Zentrale dagegen für Wahlkampftheater. Es gebe weder rechtliche noch moralische Einwände, wenn der Kanzleramtsminister als Parteimitglied am Wahlprogramm der CDU mitschreibe. Wichtig sei nur, dass das Ministerbüro nicht als Parteizentrale genutzt werde. Beide Rollen müssten sachlich voneinander getrennt sein.
Wie steht es also mit der neuen zusätzlichen Funktion von Kanzleramtsminister Peter Altmaier? Ist sie rechtlich zulässig und zeitlich überhaupt zu bewältigen? Hören Sie den Kommentar Michel des Tages von Christoph Prössl.
Es gibt einen Klassiker der Managementliteratur, das Peter-Prinzip. Das Buch hat Lawrence Peter verfasst und es beschreibt eine Beobachtung, die der kanadisch-US-amerikanische Lehrer und Professor gemacht hat. In einer Hierarchie neige jeder Beschäftigte dazu, so lange aufzusteigen, bis er überfordert ist. Die Konsequenz, viele oder die meisten Positionen sind mit Personen besetzt, die nicht in der Lage sind, ihre Aufgabe zu erfüllen. Soweit die These des Buches. Nicht nur die Tatsache, dass Peter Altmaier und Peter Tauber auch noch beide den Vornamen tragen, der im Titel des genannten Buches auftaucht, die Berliner Rochade macht sichtbar, dass Bundeskanzlerin Merkel mindestens ihre Zweifel hatte, dass Peter Tauber alleine den Wahlkampf für die CDU stemmen kann. Das derangiert ausgerechnet den Mann, der für den Aufbruch innerhalb der CDU stehen sollte. Der Parteivorstand hatte sich gewünscht, eine jüngere CDU, eine weiblichere Partei, die sich auch für Staatsbürger öffnet, die ausländische Wurzeln haben, also eine großstädtische Partei eben. Tauber sollte liefern. So richtig geklappt hat das nicht. Es waren eher die äußeren Umstände, die Merkel heute für Anhänger der SPD und der Grünen wählbar erscheinen lassen, die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin. Mittlerweile stellt sich die Situation für die CDU etwas anders dar. Die Konservativen in der Partei fühlen sich zu wenig beachtet. Im Wahlkampf, unter Druck durch die AfD, könnte die konservative Klientel wichtig werden. Weniger Twitter, mehr Programm. Ob Altmaier aber ausgerechnet dafür der richtige Mann ist, bezweifle ich. Der ehemalige parlamentarische Geschäftsführer der CDU kennt die Partei gut. Als Chef des Kanzleramtes gehen alle wichtigen Vorgänge über seinen Schreibtisch. Aber Altmaier ist keiner, der zuspitzt oder polarisiert, keiner, der laut auf die Pauke haut. Und außerdem hat er schon einen sehr fordernden Job. Wenn die FDP jetzt den Rückzug Altmaiers vom Posten des Kanzleramtschefs fordert, dann ist das völlig überzogen. Wahlkampf und Kanzleramtschef, diese beiden Tätigkeiten schließen sich rechtlich nicht aus. Die Verfassung ist nicht verletzt, wie beispielsweise eine Einschätzung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages belegt. Trotzdem ist es natürlich annähernd größenwahnsinnig anzunehmen, beide Aufgaben ließen sich in einem 24-Stunden-Tag halbwegs zufriedenstellend erledigen. Altmaier ist ja auch der Flüchtlingskoordinator Koordinator der Bundesregierung. Auch das noch. Und in dieser Aufgabe hat er sich durchaus verzettelt. Kann denn niemand anderes das Wahlprogramm schreiben? Offenbar nicht. Merkel bürdet ihrem wichtigsten Mann noch eine schwere Aufgabe auf. Es besteht die Gefahr, dass Altmaier, ein plastisches Beispiel für die Neuauflage des Management-Literaturklassikers, das Peter-Prinzip werden könnte.
Christoph Prössl kommentiert im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Nordkorea wird mit seinem Atomprogramm immer mehr zu einer Bedrohung seiner Nachbarn und auch der USA. Deshalb hat US-Präsident Donald Trump einen Flottenverband zur koreanischen Halbinsel entsandt. Drohgebärden beider Seiten, sie sind wieder auf der Tagesordnung. Jürgen Hannefeld meldet sich aus Tokio.
Der Marineverband mit dem Flugzeugträger USS Carl Vinson an der Spitze ist zwar bereits seit Sonnabend aus Singapur unterwegs nach Korea, doch die hektische Betriebsamkeit auf dem diplomatischen Parkett wurde erst deutlich, nachdem das nordkoreanische Fernsehen heute mit eiserner Gegenwehr drohte. Die Rückkehr des US-Marinekampfverbandes Carl Vinson in die Gewässer der koreanischen Halbinsel zeigt, dass das rücksichtslose Vorhaben der Vereinigten Staaten, in unser Land einzumarschieren, ein ernstes Stadium erreicht hat. Wir werden niemals um Frieden betteln, sondern die härtesten Gegenmaßnahmen gegen die Provokateure ergreifen, um uns mit unseren mächtigen Streitkräften zu verteidigen und auf dem von uns eingeschlagenen Weg zu bleiben. In Nordkorea hat eine kritische Woche begonnen. Am kommenden Sonnabend begeht das Land seinen höchsten Feiertag, den 105. Geburtstag seines Gründers Kim Il-sung. Traditionell bemüht sich das Regime aus diesem Anlass, Zeichen militärischer Stärke zu setzen. Deswegen hat Südkoreas amtierender Präsident Wang Kyo-an Pyongyang vor weiteren Aktionen gewarnt. Es ist möglich, dass der Norden noch größere Provokationen im Sinn hat, wie zum Beispiel einen Atomtest aus Anlass der bevorstehenden Jahrestage. Unsere Armee und Außen- und Verteidigungsministerien werden ihre Alarmstufen erhöhen auf der Basis des Militärbündnisses zwischen den USA und Südkorea. Bisher werden die Äußerungen beider Seiten als Drohgebärden verstanden. Erst wenn die amerikanischen Schiffe Nordkorea tatsächlich angreifen sollten, egal in welchem Umfang, könnte es zum Krieg kommen. Experten fürchten, dass dann Südkorea das erste Opfer sein würde. Deshalb hat bereits gestern ein hoher Beamter der Südkoreaner seinen Widerpart aus China empfangen. Nach dem Treffen sagte Kim Hong-kyung, beide Seiten waren sich einig, dass im Einklang mit den Beschlüssen des UN-Sicherheitsrates zusätzliche starke Maßnahmen getroffen werden sollten, wenn Nordkorea trotz der internationalen Warnungen weitere strategische Provokationen unternimmt, zum Beispiel einen Atomtest oder einen Raketenstart. Das bedeutet auch, China möchte auf keinen Fall einen Alleingang der Amerikaner zulassen. Das Risiko eines Krieges, der von der koreanischen Halbinsel ausgeht, wäre zu groß. Peking hatte Washington schon häufiger gemahnt, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.
Der mutmaßliche Stockholm-Attentäter Rachmat Akilov aus Usbekistan hat heute Vormittag die Tat vom vergangenen Freitag gestanden und sich auch zum Motiv geäußert. Auf Anordnung einer Haftrichterin kam er anschließend in Untersuchungshaft. Wegen des Todes von vier Menschen droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe. Carsten Schmiester berichtet.
Der 39-jährige Usbeke wurde in Handschellen in den von Journalisten belagerten Sicherheitssaal des Stockholmer Amtsgerichtes gebracht. Er hatte seinen Kopf zunächst mit einem grünen Pullover verhüllt. Im Saal waren Kameras nicht erlaubt und auch Prozessbeobachter konnten Rachmat Akilov nur kurz sehen. Emotionen nicht erkennbar, sagten sie nach der Räumung des Saales. Begründung dafür: Geheimhaltung angesichts laufender Ermittlungen. Zuvor hatte Akilovs Anwalt Johann Eriksson eine kurze, aber entscheidende Erklärung abgegeben. Er gesteht, ein terroristisches Verbrechen begangen zu haben und ist mit der Untersuchungshaft einverstanden. Akilov, ein Sympathisant islamistischer Terrororganisationen, hatte noch gestern versucht, den Pflichtverteidiger gegen einen Anwalt sunnitischen Glaubens auszutauschen. Das Gericht hatte den Antrag aber abgelehnt. Wann nun der Prozess gegen ihn beginnt, bleibt vorerst unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter. Bereits gestern war die Festnahme eines zweiten Verdächtigen bestätigt worden. Dem Mann werde eine terroristische Straftat minderer Schwere vorgeworfen, hieß es, Ob es einen Zusammenhang mit dem Anschlag vom Freitag gibt, ist noch unklar. Etwa 600 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit den Ermittlungen verhört worden, die laut Polizei bis zu einem Jahr dauern können. Am Ort des Anschlags selbst sind auch heute wieder viele Menschen, aber niemand sagt ein Wort. Stattdessen werden Blumen niedergelegt, Beileidsbekundungen werden auf Zetteln an die Sperrholzwand vor dem zerstörten Kaufhausfenster geklebt. Darauf auch immer wieder das Wort Tilsammans, zusammen, die Beschwörung des gemeinsamen Widerstandes gegen Gewalt und gegen Terror.
Zu einem innenpolitischen Thema. Steuern und Sozialabgaben mindern vielen Arbeitern und Angestellten ihren tatsächlich ausgezahlten Nettolohn bzw. ihre Gehälter. Neue Studien der OECD und der Friedrich-Naumann-Stiftung belegen dies aus unterschiedlichen Perspektiven. Thorsten Huhn fasst zusammen.
Bei der Steuer- und Abgabenlast gehört Deutschland weiterhin international zu den Spitzenreitern. Nach einer Studie der OECD musste ein lediger Angestellter ohne Kind im vergangenen Jahr im Schnitt fast 50% seines Einkommens an den Staat abliefern. Dabei sind aber die vom Arbeitgeber gezahlten Sozialbeiträge mit eingerechnet. Von den OECD-Ländern hat nur Belgien eine höhere Abgabenbelastung. Dass Deutschland so weit an der Spitze steht, liegt weniger an der steuerlichen Belastung als an den hohen Sozialabgaben. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, RWI, im Auftrag der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. Das RWI hat eine Quote errechnet, die niedriger ist als die der OECD, weil das Institut die Arbeitgeberbeiträge nicht eingerechnet hat. Dafür hat das Institut andere staatliche Abgaben berücksichtigt. RWI-Chef Christoph Schmidt.
Wenn wir all die Dinge noch mit reinrechnen, die die Bürger, die Privaten belasten, ohne dass sie in der Abgabenquote normalerweise berechnet werden, dann kommen wir sogar auf 41,3%, also fast 4% gegenüber dieser geminderten Abgabenquote mehr. Das heißt also, die Belastung der Bürger ist deutlich höher oder zumindest mal einen guten Teil höher, als es uns vorher bewusst war.
Die Steuerzahlungen steigen mit der Höhe des Gehalts, die Sozialbeiträge ab einer gewissen Grenze nicht. Das führt dazu, dass die Belastung bei Arbeitnehmern mit durchschnittlichen Einkommen am höchsten ist. Roland Dörn vom RWI.
Die höchste Belastung wird in der Regel auch schon bei Einkommen erreicht, die vergleichsweise niedrig sind, also bei denen wir nicht sagen würden, dass es sich dabei um Spitzeneinkommen handelt. Also wir reden hier über Jahreseinkommen in der Gegend von 50.000 bis 60.000 Euro, wo wir die Spitzeneinkommen erreichen. Dann, wenn wir darüber hinausgehen, haben wir diese leicht regressive Wirkung.
Das heißt, dann macht sich bemerkbar, dass die Sozialabgaben nicht weiter steigen, weil die Arbeitnehmer an die Bemessungsgrenze stoßen und damit die Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung nicht weiter steigen. Karl-Heinz Paquet von der Friedrich-Naumann-Stiftung kommt daher zu dem Schluss.
Im Grunde ab 30.000 Euro Bruttoeinkommen sehen Sie eine Belastung von über 45%, die dann nur noch minimal ansteigt bei 40.000 bis 50.000.
Und diese Belastung ist eben weniger auf die Steuern als vielmehr auf die Sozialabgaben zurückzuführen. Paquet sagt dazu.
Das ist natürlich ein Bild, das sehr deutlich macht, dass die Mittelschicht, und zwar keineswegs die wohlhabendere, einkommensstarke Mittelschicht, von dieser Entwicklung besonders betroffen ist.
Der stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung regt daher an, darüber nachzudenken, ob man Arbeitnehmer im mittleren Einkommensbereich nicht entlasten sollte.
Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland rund 75 Milliarden Fertigzigaretten geraucht. Das sind immerhin 7,7% weniger als 2015. Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene griffen deutlich seltener zur Zigarette. Das hat die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen in ihrem neuen Jahrbuch festgestellt. Doch auch zum Alkoholkonsum und der Abhängigkeit von Medikamenten gibt es wichtige Zahlen, die Volker Schaffranke kennt.
Dass die Deutschen immer weniger rauchen, ist die einzig gute Nachricht im neuen Jahresbericht der Hauptstelle für Suchtfragen. Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene haben keine Lust mehr auf eine Kippe. Zumindest wenn es um die klassische Zigarette geht. Anders sieht es bei der E-Zigarette aus, so Martina Pöschke-Langer vom Aktionsbündnis Nichtrauchen.
Für Deutschland ist zunächst einmal festzuhalten, dass das Probierverhalten bei E-Zigaretten und E-Shishas bei Kindern und Jugendlichen außerordentlich hoch liegt, nämlich bei fast 25%.
Die E-Zigarette ist derzeit sehr beliebt. Sie gehört für viele zum Lifestyle. Doch von einem Trend wollen die Experten noch nicht sprechen. Unter den Rauchern greifen gerade einmal 3% darauf zurück. Unter den Ex-Rauchern finden sich auch nur wenige, die quasi über den Umweg der E-Zigarette mit dem Rauchen komplett aufgehört haben.
Es findet kein kompletter Umstieg statt von der Tabak auf die E-Zigarette oder beziehungsweise in unserem Land nur bei sehr wenigen.
Es ist wissenschaftlich noch nicht ganz erforscht, ob die E-Zigarette weniger gesundheitsschädlich ist als der Klassiker aus der Packung. Denn letztlich dringt bei jedem Zug eine kräftige Chemiekeule in die Lunge. Mit welchen Folgen ist noch relativ unbekannt. Und süchtig bleibe man, so oder so, meint Martina Pöschke-Langer.
Dauerhaft Verbrennungsprodukte weiterrauchen und dann nehmen Sie noch ein Aerosol, ein erhitztes Aerosol von Nikotin, Aromastoffen, Propylenglykol hinzu, haben Sie kaum einen gesundheitlichen Gewinn für die Konsumenten zu erwarten.
Ein Problem, das bei Suchtfragen immer wieder untergeht, ist die weit verbreitete Medikamentenabhängigkeit. Schätzungen zufolge sind fast 2 Millionen Menschen hierzulande davon betroffen, stellt Gerd Gläske, Pharmakologe an der Uni Bremen, fest.
Die Arzneimittelabhängigkeit ist die zweithäufigste Abhängigkeit überhaupt in Deutschland, nach Nikotin, aber noch vor Alkohol.
Viele der über 65-Jährigen nehmen regelmäßig Schlaf- und Beruhigungsmittel ein.
Im Prinzip kann man also deutlich darauf hinweisen, dass die Medikamentenabhängigkeit im wahrsten Sinne des Wortes weiblich ist. Es ist sozusagen eine Abhängigkeit, die insbesondere Frauen im höheren Alter begleitet und die tatsächlich eben auch gerade ältere Frauen insofern in die Bredouille bringt.
Gerd Gläske fordert, dass Ärzte Beruhigungs- und Schlafmittel nicht mehr auf Privatrezept ausstellen dürfen. Außerdem müsse die Werbung für rezeptfreie Arzneimittel mit Missbrauchspotenzial untersagt werden.
Die Zahl der Studierenden in Deutschland hat mit 2,86 Millionen einen neuen Rekord erreicht. Neben den schlechten Bedingungen an den Universitäten verschärft sich auch die Wohnungsnot. So sind die Mieten nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in fast allen Metropolen weiter stark angestiegen. Wenn die Studenten deshalb zu viel jobben müssen, leidet ihre wissenschaftliche Arbeit. Das erklärt auch die hohe Abbruchquote von fast 30%. Friederike Müllender über den Teufelskreis, der durch Wuchermieten entsteht.
Eine so hohe Mietsteigerung wie in Berlin hat es in keiner anderen Studentenstadt in Deutschland gegeben. Im Schnitt müssen dort mittlerweile 10 Euro pro Quadratmeter gezahlt werden. Dennoch, an der Spitze steht die Hauptstadt damit nicht. Denn in München werden sogar 17 Euro pro Quadratmeter fällig. Auch in Zukunft werde sich das so schnell nicht ändern, glaubt Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft.
Es ist ehrlich gesagt keine Besserung in Sicht, denn was unsere Analyse eben auch zeigt, ist, dass in den letzten Jahren einfach viel zu wenig kleine Wohnungen gebaut worden sind. Wir haben teilweise nur ein Drittel des Bedarfs gebaut und wir haben weiterhin ja eine sehr starke Bevölkerungsentwicklung in vielen Studentenstädten.
Neben den 2,86 Millionen Studierenden in Deutschland drängen auch andere junge Menschen verstärkt auf den Wohnungsmarkt.
Die Zahl der Studenten ist insgesamt sehr stark gestiegen, aber es ziehen eben auch junge Erwerbstätige in die Städte oder Fachkräfte aus dem Ausland. Und all das treibt natürlich die Nachfrage und alle suchen eigentlich kleine, gute, zentral gelegene Wohnungen. Und das macht es für Studenten derzeit so schwer, günstigen Wohnraum zu bekommen, weil der eben bei allen sehr gefragt ist.
Viele Studenten seien so sogar von Obdachlosigkeit bedroht. Denn selbst Studentenwohnheime kosten dort mittlerweile rund 700 Euro und die muss man sich erstmal leisten können.
Wenn da zusätzlich noch gejobbt werden muss, hat das natürlich Auswirkungen aufs Studium. Ich kann nicht gleichzeitig 5 Stunden arbeiten und dann nochmal 5 Stunden mich in die Bibliothek setzen und Arbeiten schreiben. Das ist natürlich zu viel.
So Maria Wollig von der AStA der FU Berlin. Für viele Studierende verlängert sich so das Studium, manche brechen sogar ganz ab. Auch wenn es bereits Maßnahmen der Politik gegen die hohen Mieten gibt, greifen die nicht immer, zum Beispiel bei Modernisierung.
Modernisierungen sind eine Form, verschiedene Schutzgesetze zu umgehen. Also der Senat versucht gerade so ein bisschen das Wohnraumproblem einzudämmen. Allerdings funktioniert das nicht besonders gut, weil es immer wieder Lücken gibt in den Gesetzen. Und zum Beispiel können so durch Austausch von Fenstern, Sanierungsmaßnahmen generell, kann es umgangen werden. Und dann schuppdiwupp ist die Miete mal höher.
Einige Wohnungen in der Berliner Innenstadt können sich so nur noch die wenigsten leisten. Und auch die Wohnungen im Umland werden stets teurer. Lediglich in Bochum und Leipzig ist der Wohnungsmarkt für Studierende erschwinglich. Der Quadratmeterpreis liegt bei rund 6 Euro.
Ins Ausland. Amnesty International hat erneut eine traurige Bilanz über jene Staaten vorgelegt, die die Todesstrafe nicht ächten. Zwar sind für den Anstieg der Todesurteile nur einige wenige Länder verantwortlich, doch bei Ländern wie China, wo Hinrichtungen angeblich zurückgehen, bleibt die Transparenz auf der Strecke.
Amnesty International estimates that China continues to sentence and execute thousands of people per year.
Tausende Menschen werden nach den Worten von William Nee in China jedes Jahr hingerichtet. Er hat die Studie von Hongkong aus mitgeschrieben. Und nicht nur die hohe Zahl der Fälle sei beunruhigend, auch die Tatsache, dass die Staatsführung in Peking immer noch so ein Geheimnis um die genauen Zahlen mache. Auch wenn es inzwischen eine online einsehbare Datenbank zu theoretisch allen Gerichtsakten des Landes gäbe.
In many respects it is a good website. To give the government a little bit of credit.
Das ist in vielerlei Hinsicht eine gute Webseite, das muss man der chinesischen Regierung lassen. Mehr als 20 Millionen Gerichtsdokumente aus dem ganzen Land sind darüber einsehbar. Was wir aber festgestellt haben, über einen 5-Jahres-Zeitraum finden sich dort nur 701 Todesurteile. Der Amnesty International-Analyst vermutet, dahinter stecke systematisches Verschleiernwollen des chinesischen Staates. Offiziell können chinesische Gerichte Todesurteile immer noch für 46 verschiedene Verbrechensarten verhängen. Tatsächlich seien es aber nur noch eine Handvoll. Vor allem Mord, schwerer Raub, Vergewaltigung und Drogenhandel werden demnach in China noch mit dem Tod geahndet. Außerhalb Chinas geht die Zahl der vollstreckten Todesurteile spürbar zurück. In China wächst zumindest das öffentliche Bewusstsein für die Frage. Mit dazu beigetragen hat der Fall Nie Xubin aus dem vergangenen Jahr. Anfang der 90er Jahre hatte ein Gericht in der Provinz Hebei den 20-Jährigen wegen Mordes zum Tode verurteilt. Nies Familie versuchte auch nach dessen Hinrichtung 1995 weiter seine Unschuld zu beweisen. Im Dezember nun bekam die Familie Recht. Das oberste Gericht Chinas sprach Nie Xubin nachträglich frei aus Mangel an Beweisen. Der Fall hat die öffentliche Meinung definitiv verändert. Die Berichte über seine fälschliche Verurteilung wurden chinaweit in hunderten Zeitungen veröffentlicht. Das sorgte für großes Aufsehen. Amnesty International bescheinigt der chinesischen Justiz bedeutende Reformen in den vergangenen Jahren. Es habe sich viel zum Besseren verändert. Es mangle in China aber immer noch an Transparenz, kritisiert William Nee. Deswegen liegt hier unser Schwerpunkt. Denn wenn es nicht transparent zugeht, ist es selbst für Leute im Justizapparat schwierig aufzuzeigen, dies läuft gut, jenes läuft schlecht, um dann Dinge zu verändern. Wenn man sich also fragt, wie kann man tausende Menschenleben retten, wie kann man dieses System verbessern, dann ist Transparenz der Schlüssel. Weltweit gesehen hat 2016 die Zahl der Todesurteile nach Amnesty International Angaben zugenommen. Die Zahl der Hinrichtungen ist dagegen deutlich zurückgegangen, und zwar um fast 40% im Vergleich zum Vorjahr. Lässt man China und andere intransparente Staaten außen vor, waren es weltweit 1032 Fälle.
Steffen Wurzel zum Amnesty-Jahresbericht über weltweite Todesstrafen und Hinrichtungen. Das EU-Mitgliedsland Ungarn hält sich immer weniger an Geist und Gesetz der europäischen Verträge. Jetzt ermöglicht eine Änderung des ungarischen Hochschulgesetzes die Schließung einer Universität, die ausgerechnet der US-Milliardär George Soros gegründet hatte. Die Proteste im Land gehen weiter. Ralf Borchert weiß mehr.
Seit gestern Abend ist das umstrittene Hochschulgesetz in Kraft. Staatspräsident Janosch Áder hat es unterzeichnet. Bis weit nach Mitternacht kam es in Budapest zu neuen Protesten. Allerdings zogen diesmal nur gut 1000 Demonstranten durch die Innenstadt. Am Sonntag waren es, nach Angaben der Organisatoren, rund 80.000 Demonstranten gewesen. Für morgen ist eine neue Großdemonstration geplant. Auch am Vormittag gab es einzelne Proteste, etwa vor der Zentrale der Regierungspartei Fidesz. Die sozialistische Opposition kritisierte Staatspräsident Áder wörtlich als Parteisoldat Viktor Orbáns. Die Leitung der Central European University kündigte an, vor das ungarische Verfassungsgericht zu ziehen. Die renommierte Budapester Universität wurde 1991 von US-Milliardär George Soros gegründet. Die Universität ist durch das von Regierungschef Viktor Orbán initiierte Hochschulgesetz in ihrer Existenz bedroht, da sie im Herkunftsland USA keinen zweiten Standort hat.
Und das war das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.